Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Herzlich willkommen zu Campus und Karriere, heute mit Bettina Köster. Wie sah der Online-Campus an den Hochschulen in den vergangenen Monaten aus? Wie haben die Universitäten die Corona-Krise bislang bewältigt? Und welche Perspektiven gibt es für die digitale Lehre? Diesen Fragen gehen wir heute in Campus und Karriere nach. Und Sie sind ganz herzlich eingeladen, Ihre eigenen Erfahrungen mit uns zu teilen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder Sie schreiben einfach eine Mail an campus@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, und dann rufen wir Sie zurück. Nach einem überwiegend virtuellen Sommersemester und noch nicht ganz abgeschlossenen virtuellen Wintersemester wollen wir heute in Campus und Karriere eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Wie steht die virtuelle Lehre der Hochschulen im Moment da? Dieser Frage gehen wir nach und wir blicken auch ein bisschen in die Zukunft. Wie könnte es künftig aussehen? Vielleicht eine Verknüpfung zwischen Digital- und Präsenzlehre. Die einen haben sich schon ein kleines Fernsehstudio eingerichtet, um ihre Studierenden mit Online-Vorlesungen zu versorgen. Die anderen sind dagegen recht müde vom Online-Dozieren und Konferieren. Ganz ähnlich geht es den Studierenden selbst. Viele haben sich an die widrigen Umstände gewöhnt, bereiten ihre Referate als Online-Präsentation vor und vermissen aber gleichzeitig soziale Kontakte und natürlich den Austausch mit HochschullehrerInnen und Kommilitonen. Geübt in digitaler Lehre, wie die Universitäten die Corona-Krise bewältigen, das ist unser Thema in der kommenden Stunde. Wenn Sie sich beteiligen wollen an diesem Austausch, können Sie das gerne tun unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44 64 44 64, noch einmal 00800 44 64 44 64. Oder Sie schreiben an campus@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, und dann rufen wir Sie zurück. Schauen wir zuerst mal nach München an die Ludwig-Maximilians-Universität. Dort lehrt Professor Jan Lipfert unter anderem Biophysik und ist Prodekan der Fakultät Physik. Wir sind jetzt sozusagen mit seinem Laborstudio verbunden. Herr Lipfert, beschreiben Sie uns mal, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, also erstmal hallo aus München und vielen Dank für die Einladung. Ich habe in der Tat die Weihnachtsferien zum Teil damit investiert, so ein kleines Studio auszurichten. Das ist kein Fernsehstudio, aber wir haben also einen Greenscreen und einige Scheinwerfer und eine bessere Webcam. Und ich zeichne da tatsächlich hier also Vorlesungen auf regelmäßig, einmal die Woche, und versuche damit also letztlich das, was im Hörsaal möglich ist, nämlich eine Kombination aus Experimenten und auch Quizfragen für die Studenten, eben auch digital denn möglich zu machen.
Für alle, die vielleicht nicht so im Thema drin sind, Greenscreen, was heißt das genau?
Genau, so ein Greenscreen, das ist also letztlich einfach eine grüne Leinwand. Die Älteren kennen das noch. Früher hatte man so Dia-Vorträge, da gab es immer so Aufstellleinwände. So eine ist das letztlich, nur in grün. Und der Trick ist, wenn man sich davor filmt, dann kann man also diesen Hintergrund leicht sozusagen wegmachen mit einem Computerprogramm. Und man kann sich dann sozusagen selbst in die Folien, also in die Vorlesung reinschneiden. So sieht das bei mir aus,
ja. Ah ja, und das wirkt dann, nehme ich an, lebendiger, als wenn man jetzt einfach nur Folien sozusagen zeigt.
Genau, also ich finde so, ich schreibe eigentlich in der Vorlesung schon immer auf so ein Tablet, denn also in meiner Erfahrung ist, wenn man gerade komplexere physikalische Herleitungen einfach auf die Folie schreibt und diese Folie dann zeigt, dann ist es in dem, auch geht mir selber auch so, ist das sehr schwer, dem zu folgen. Deshalb also auch in der normalen, also vor Corona-Vorlesung habe ich meistens mit so einem Tablet gearbeitet und da letztlich also PowerPoint-Folien gehabt, aber in die Herleitung live in der Vorlesung da reingeschrieben. Und in der Online-Vorlesung ist das jetzt auch so, und dann gibt es sozusagen mich noch als Video, also auch in dieser Folie dann reinmontiert.
Das heißt, man kann sich Ihre Vorlesung auch immer mal wieder anschauen.
Genau, die stelle ich tatsächlich, also die haben wir einmal auf so einem LMU-Kanal, LMU-Cast heißt das, aber die stehen auch bei YouTube. Ja? Also wenn Sie meinen Namen bei YouTube eingeben, dann werden Sie mich finden.
Ja. Das ist ja sehr praktisch für die Studierenden, oder?
Ich denke schon, also das wird auch gut angenommen. Ich finde es auch toll, dass das natürlich letztlich den Austausch auch zwischen den Unis also ermöglicht. Also ich hatte es schon erwähnt, eine wichtige Sache, die wir in der Experimentalphysik machen, wir zeigen halt auch Experimente wirklich normalerweise live im Hörsaal. Und das ist natürlich eine große Schwäche so einer typischen Videokonferenzvorlesung. Ich kann jetzt nicht vor dem Video alle Experimente haben, aber da haben wir wirklich ein ganz tolles Team hier an der LMU, die sind da mit großer Begeisterung dabei und zeichnen jetzt viele Experimente auf. Und gleichzeitig, das ist denn der Vorteil des Virtuellen, man kann sich auch anderswo bedienen. Also in meiner Vorlesung gibt es jetzt so ein bisschen das Best-of der Experimente aus München, aber auch aus Stuttgart, aus Würzburg, aus der Schweiz und so weiter. Da kann man sich natürlich dann die besten Videos sozusagen zusammensammeln.
Danke erstmal für diesen kleinen Einblick. Professor Peter-André Alt ist Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, jetzt ebenfalls mit uns verbunden. Grüße erstmal, Herr Alt.
Grüße, Frau Köster.
Die Corona-Pandemie hat zu einem Digitalisierungsschub bei den Hochschulen geführt. Das zeigen Umfragen. Die digitalen Lehrangebote wurden von 12% auf 91% erhöht. Das ist ja schon ein ziemlicher Schub. Und wir haben eben gehört, dass sich da auch, ich sag mal, gerade in schwierigen Fächern, wie jetzt Physik, also wo einfach auch Experimente gemacht werden, dass es da sozusagen auch Zusammenarbeit gibt, wie man das gut auch online präsentieren kann. Ist das bei allen Universitäten so? Wie ist Ihr Eindruck?
Mein Eindruck ist, dass ein großer Schub da war, also dass dieser Wechsel von den 12% auf die 91% virtueller Lehrangebote gelungen ist, unfallfrei und weitgehend ohne dramatische Probleme, anders als in den Schulen. Das ist zu verdanken der Tatsache, dass doch die Infrastruktur an den Hochschulen gut ist, dass aber auch ein hohes Maß an Eigeninitiative, wie es ja gerade Herr Lipfert auch dokumentiert hat durch seine Beispiele, an den Tag gelegt worden ist. Und man hat etwas getan, was ich immer bemängelt habe an den Hochschulen, was aber jetzt durch die Krise sich besser entwickelt hat. Man hat mehr kooperiert im Bereich der Lehre. Es gibt Plattformen für den Erfahrungsaustausch in einzelnen Fächern. Mir berichtete das gerade eine Kollegin aus den Rechtswissenschaften der Freien Universität, die sagte, wir tauschen uns aus, wir machen regelmäßige Meetings, wo wir auch berichten darüber, welche Erfahrungen man macht im virtuellen Betrieb. Das ist ja ein langfristiger Prozess. Das schafft man nicht von einem Tag auf den anderen. Und da sich die Tools, die technischen Möglichkeiten permanent verändern, sind auch die Lehrenden angehalten, diesen Veränderungen zu folgen, mit ihnen Schritt zu halten. Man muss ständig dazulernen, auch als Lehrender. Und ich glaube, das ist die eigentliche, die große Chance, die in dieser Krise steckt.
Nun gibt es aber auch immer wieder die Klagen, sage ich jetzt mal, auch von Lehrenden, die sagen, wir sind es einfach müde und die vielleicht auch nicht so technikaffin sind, wie wir das gerade von Herrn Lipfert gehört haben, die sich da vielleicht schwerer mit tun. Also wie gibt es da eine Unterstützung für diejenigen?
Also zunächst mal ist das ja eine völlig verständliche Beobachtung. Wir alle treffen lieber Menschen als Kacheln und sitzen lieber einem Menschen gegenüber als dem Bildschirm. Und dieser Überdruss, der ist auch bei denen vorhanden, die in der Forschung oder in anderen sozialen Systemen arbeiten und die dauernd ihre Online-Meetings absolvieren müssen. Da ist natürlich jetzt auch momentan kein Patentrezept gegeben. Wir müssen, darüber werden wir auch noch sprechen, auch mit Blick auf den Sommer skeptisch bleiben, ob es möglich sein wird, in den Präsenzbetrieb verstärkt einzusteigen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir in Zukunft die Lehre daraus ziehen, dass natürlich eine virtuelle Unterrichtspraxis nur ein Ergänzungselement für den analogen Alltag sein kann und darf. Das andere, das Spekulieren darüber, ob die Hochschule vielleicht im virtuellen Sektor ihre Zukunft hat, das hat sich, glaube ich, erledigt. Das ist eine gute und wichtige, eine oft kreative, komplementäre Ebene, aber das darf nicht der Normalmodus sein. Das ist ganz klar.
Jetzt wird es Zeit, mal die Perspektive zu wechseln und den Blick einer Studierenden mit in die Runde aufzunehmen. Viktoria Schmitz studiert Germanistik und schreibt gerade an ihrer Masterarbeit, auch an der LMU in München, ist also schon fortgeschritten im Studium. Frau Schmitz, Sie haben auch eine Art Logbuch, digitales Logbuch über die Veränderungen des studentischen Alltags geschrieben, jetzt durch die virtuelle Universität. Was war für Sie die größte Herausforderung?
In Genau, also erstmal hallo. Ich hatte in der zweiten Semesterwoche vom ersten Online-Semester davon berichtet, wie so vor allem die Umstellung war von der Präsenzlehre auf die Online-Lehre. Und da habe ich vor allen Dingen erfahren, dass ich fand, dass der Umstieg relativ gut geklappt hat. Es hat natürlich in der ersten Woche war es schon eine Herausforderung. Man musste sich auch erstmal so ein bisschen einfuchsen, auch gerade als Studierender. Auch wenn man eher jung und digital affin war, braucht es halt ein bisschen. Ab der zweiten Woche hat es tatsächlich dann schon besser funktioniert. Aber was ich direkt von Anfang an gemerkt habe, und ich glaube, so ging es meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen auch, dass vor allem die soziale Komponente einfach stark fehlt und dass alles sehr anonym ist.
Und Sie waren ja auch, ich sag mal, in der Selbststrukturierung, Zeitmanagement und so weiter, glaube ich, sehr gefragt. Ne? Also es ist, glaube ich, ist ja schon was anderes, ob man morgens aus dem Haus geht und zum ersten Seminar an die Uni oder morgens dann den Laptop aufmacht einfach.
Ja, genau, definitiv. Also bei mir sah die digitale Lehre konkret so aus, dass ich eine Mischung zwischen Synchron- und Asynchron-Veranstaltungen hatte. Das heißt, ich hatte 2 Seminare per Zoom einfach live und dann noch 2 weitere Seminare, bei denen einfach Vorlesungen, Präsentationen und so weiter hochgeladen wurden und wir als Studierende dann selber gefragt waren, das uns einzuteilen, unsere Abgaben einzuhalten und so weiter. Was natürlich einerseits sehr angenehm ist, dass man sich das selber gut einteilen kann, aber auch dann wirklich viel Disziplin erfordert und auch, dass man sich selber einfach eine Struktur schafft, die normalerweise halt durch feste Termine gegeben ist. Und das natürlich dann auch häufig schwieriger, sich zu motivieren, wenn halt eben nicht der konkrete Druck da ist, zum Seminar zu gehen oder auch nicht.
Gab es denn den Druck zum Beispiel durch Referate, dass Sie ein Referat halten mussten zu einem bestimmten Termin?
Ja, also ich hatte sowohl in meinen Synchronen als auch in meinen Asynchronen-Seminaren Referate. Bei den Synchronen war es dann halt so, dass wir in der Sitzung unseren Bildschirm teilen mussten und die Präsentation halten. Da muss ich sagen, das war eigentlich nicht groß anders wie in der Präsenzlehre. Ob man jetzt irgendwie vor dem Seminar steht mit 20 Teilnehmern oder ob man das vor dem Laptop macht, ist natürlich erstmal ungewohnt, aber ist im Endeffekt nicht so schlimm und ich habe es als nicht so stressig empfunden. Aber was ich schon als stressig empfunden habe, war für die Asynchron-Seminare, mussten wir eigene Videos von uns aufnehmen. Da war es natürlich einerseits eine technische Herausforderung, erstmal eine Software zu finden, mit der das auch alles gut funktioniert. Aber andererseits ist es gerade auch, wenn man selber nicht so oft seine eigene Stimme hört, sehr schwierig und kostet dann definitiv auch mehr Zeit und war schon mit einem viel höheren Zeitaufwand und Druck verbunden.
Haben Sie Unterstützung eigentlich bekommen von der Fachschaft oder auch von der Uni selbst, sage ich jetzt mal, was auch die technischen Dinge angeht?
Ehrlich gesagt fallen mir jetzt keine konkreten Angebote ein. Ich fand das immer sehr Dozierenden abhängig, ob die Tipps gegeben haben oder nicht. Also zum Beispiel in dem Seminar, wo ich ein Video aufnehmen musste, war es dann schon so, dass unser Dozent uns ein paar Tipps gegeben hat, welche Software wir benutzen können und so weiter. Aber andere Unterstützung als normalerweise habe ich ehrlich gesagt nicht erfahren. Also wir haben von der Uni ja auch aus Zugriff auf jegliche Microsoft Office-Programme, mit der sich natürlich so Sachen auch machen lassen, aber die gab es vorher auch schon.
Hätten Sie sich da mehr Unterstützung gewünscht?
Eventuell, was ich mir gewünscht hätte, wäre vielleicht irgendwie ein Überblick, was man alles nutzen könnte. Also einfach eine Zusammenfassung, welche Möglichkeiten es gibt, welche gerade auch kostenlos nutzbar sind. Das wäre, glaube ich, ziemlich hilfreich gewesen, weil das haben wir uns konkret in Seminaren alles so selber zusammengesucht. Und dann haben die Ersten, die halt früher im Semester dran waren, halt einfach den anderen ein paar Tipps gegeben, wie man es gut machen kann, was funktioniert, was nicht funktioniert. Genau.
Das heißt,
seitens der Uni echt angenehm gewesen, ja.
Das heißt, der Austausch zwischen den anderen Studierenden und Ihnen hat auch gut geklappt dann dabei?
Teils würde ich sagen. Das war auch sehr seminarabhängig. Also ich würde sagen, der akademische Austausch, wenn es darum ging, inhaltliche Sachen zum Seminar oder technische Sachen zu besprechen, hat das alles relativ gut geklappt, aber der Austausch darüber hinaus, dass man seine Kommilitonen irgendwie auch auf anderen Ebenen kennenlernt oder einfach normalen sozialen Austausch, Smalltalk und so weiter, das war alles nicht vorhanden.
Mhm. Ja. Alex Büsing hat sich bei uns gemeldet aus Osnabrück. Er ist im ASTA an der Universität Osnabrück. Herr Büsing, was können Sie berichten?
Ja, also zuerst mal sind die Erfahrungen ziemlich ähnlich. Ich habe gerade gehört, dass die andere Studierende an der Uni Zoom benutzt. Unsere Uni hat auf ein Open-Source-Projekt gesetzt, das heißt BigBlueButton, funktioniert sehr ähnlich. Und wir sind eine relativ kleine Uni. Da hat es dann zum Anfang bei diesem abrupten Umstieg teilweise noch etwas Startschwierigkeiten gegeben, weil einfach auch die digitale Infrastruktur an der Uni einfach nicht dafür ausgereicht hat. Da war dann teilweise die Server waren gar nicht gewappnet für diese Studierendenanstürme. Teilweise hat die Internetverbindung schlapp gemacht und auch, dass der soziale Austausch fehlt, das merkt man ganz klar. Also vor allem jetzt die Studierenden, die in diesem Semester, im ersten Semester sind, die haben sich teilweise noch gar nicht wirklich richtig gesehen und bestreiten jetzt gemeinsam Online-Seminare, ohne sich wirklich zu kennen. Und gerade in der Erstsemesterwoche ist es ja eigentlich so, dass man dort ja die FreundInnen findet, die man auch für den Rest des Studiums zum Beispiel behält.
Mhm. Aber es ist natürlich jetzt eine Ausnahmesituation für uns alle, eine Krisensituation. Haben Sie denn das Gefühl gehabt, dass das dann mit dem Server, sage ich jetzt mal rein von der technischen Versorgung, ist das dann besser geworden im Laufe der Monate oder hakt es da immer noch?
Also teilweise hakt es immer noch, aber die Uni hat auf jeden Fall nachgerüstet, hat externe Server gemietet. Es gibt halt manchmal dann noch so unerwartete Spitzen, sodass dann die Server manchmal doch noch zusammenbrechen. Aber so wie es am Anfang war, ist es auf jeden Fall nicht mehr.
Wie sind Sie denn im Studium so zurechtgekommen? Sie haben gerade gesagt, da macht man dann, also gerade bei den Erstsemestern, ist man in Gruppen zusammen, die man mit Menschen, die man einfach noch nie gesehen hat. Das ist natürlich schon auch eine besondere Herausforderung. Wie war es für Sie persönlich?
Also ich hatte im letzten Semester, im Wintersemester Glück. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben, war also nicht darauf angewiesen, noch Kurse zu belegen. Und in diesem Semester habe ich noch ein drittes Fach dazu gewählt, Theologie. Und dort kriege ich jetzt durchaus auch mit, dass die Erstsemester teilweise auch noch ein bisschen verwirrt sind, weil dieses schwierige Einfinden, also das Behütete aus der Schule zu dem Selbstbestimmten in der Uni, wo man für alles selbst verantwortlich ist, fällt deutlich schwerer, ohne die Möglichkeit des Kontakts zum Beispiel auch zu Menschen aus höheren Semestern. Hm. Also das kann man schon merken.
Wurde denn da an der Universität bei Ihnen irgendwas organisiert, dass es denen vielleicht leichter fällt, da auch vielleicht Kontakte eben zu Älteren zu haben?
Ja, da wurde ein Programm, das heißt OSCAR, Osnabrücker Kommilitoninnen für StudienanfängerInnen, glaube ich. Da wurden dann Studierende aus höheren Semestern den Erstsemesterstudierenden zusortiert, die dann eine Hilfestellung in Form eines Tutoriums oder sowas bieten sollten. Mhm. Und dann kam allerdings der zweite, also der Lockdown-Light dazwischen, sodass dann die eigentlich geplanten Präsenz-Kennenlernphasen dann auch zum großen Teil dann auch online stattfinden mussten.
Gut, dann danke ich Ihnen erstmal, dass Sie Ihre Erfahrungen so geschildert haben aus der Studienzeit der vergangenen Monate. Herr Seidelberg aus Gießen hat sich noch gemeldet. Herr Seidelberg, wie waren denn für Sie die letzten Monate?
Ja, die letzten Monate waren für mich sehr anstrengend, weil ich festgestellt hatte, dass die Dozenten ihre klassischen Methoden, ihre klassische Didaktik aus dem Präsenzunterricht mit in den Online-Unterricht gebracht haben. Und man aufgrund der technischen Möglichkeiten da nicht immer die Reaktionen genauso erntet, wie man sich's vorstellt. Mhm. Und das hat einfach zu einer extremen Verzerrung des ganzen Unterrichts geführt. Gruppenarbeiten, die kann man nicht so einfach durchführen. Manche haben da auch noch technische Probleme. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass die Dozenten sich da zu wenig mit echter, fachgerechter Online-Didaktik auseinandergesetzt haben.
Mhm. Wir haben eben gehört von Herrn Lipfert an der Universität München, der LMU, dass er sich da hat einiges einfallen lassen. Sowas konnten Sie bei Ihnen nicht entdecken?
Also ich habe mir einiges einfallen lassen, aber das ließ sich schlecht umsetzen für die anderen Dozenten. Und ja, es ist schön, dass es auf jeden Fall kreative Köpfe gibt, die auch mit dieser Herausforderung entsprechend umgehen. Mhm. Aber ich glaube einfach, für viele Lehrer kam das zu schnell. Und viele Dozenten, ob an der Uni, ob an Regelschulen, sind sehr darauf eingefahren auf ihre Methoden, und weil die funktionieren im Präsenzunterricht. Sie haben gute soziale Fähigkeiten, um eine Gruppe lenken zu können, um eine Gruppe lesen zu können. Und dann ist da eine Kamera dazwischen geschaltet und zack, läuft das alles irgendwie in die falsche Richtung. Also ich freue mich drauf, wenn das alles vorbei ist, rum ist und wir uns endlich wieder in die Augen blicken können, weil das geht dann dem Lehrpersonal wahrscheinlich auch so.
Das denke ich auch. Ich danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass man vielleicht auch noch mal schaut auf die Didaktik, die Online-Didaktik. Es gibt ein Think Tank für digitale Hochschulentwicklung. Das ist das Hochschulforum Digitalisierung, und Barbara Wagner ist Programmmanagerin dort. Hallo, Frau Wagner.
Schönen guten Tag, Frau Köster.
Jetzt haben wir eben gehört, dass das teilweise ziemlich gut läuft, was Online-Lernen, aber auch eben Gruppenarbeit angeht oder Experimente, die auch online gezeigt werden können. Aber es gibt halt auch große Schwierigkeiten, den Eindruck habe ich. Wie war das bei Ihnen in den letzten Monaten? Sie beraten ja die Universitäten in der Hochschulentwicklung. Was macht denn eine gute digitale Lehre aus?
Ja, also wir haben ja das Glück, auf eine große Community zurückgreifen zu können im Hochschulforum Digitalisierung. Also dieses Netzwerk hat definitiv getragen, und da kommen eben auch entsprechend gute Impulse. Was macht gute digitale Lehre aus? Ist natürlich die Frage, habe ich ein didaktisches Konzept, das ich eben nicht nur einfach aus der Präsenzlehre übersetze, ein sogenanntes Emergency Remote Teaching, oder habe ich eben auch Methoden integriert, die dem digitalen Raum entsprechen, wie beispielsweise Quizfragen zu integrieren, Videos, das Ganze interaktiv zu gestalten und abwechslungsreich mit Aufgaben, wie wir es auch gehört haben, dass die zunächst einmal bearbeitet werden und solche Verknüpfungen eben stattfinden.
Wie ist denn Ihr Eindruck? Wir haben eben gehört von dem Herrn Seidelberg, dass doch und auch von dem Herrn Büsing, dass sehr, sehr viele Lehrende doch eher überfordert waren und mit alten Methoden versuchten, online weiterzumachen. Konnten Sie da denn entsprechende Unterstützung auch geben für die Lehrenden?
Wir haben natürlich versucht, auf unseren Seiten Informationen zusammenzustellen, auch Best Practices zu teilen, und es gab auch zusammen mit anderen Netzwerkpartnern Weiterbildungsangebote für die Community. Also solche Dinge sind schon passiert, aber tatsächlich ist dieses sich selbst auf den Weg machen, die eigene Lehre zu hinterfragen und aktiv zu werden, das kann man niemandem abnehmen. Das heißt, man kann Hilfestellungen geben, es gibt ja auch an den Hochschulen Support-Einrichtungen, aber das hilft auch nur, wenn man sich selbst auf den Weg macht.
Also das ist schon die Voraussetzung, dass man selber sich kundig macht. Wir haben eben auch von der Frau Schmitz gehört als Studierende, dass sie sich gewünscht hätte, so eine Art Auflistung von Tools, die man benutzen kann. Das wäre doch eigentlich ein schönes Angebot, was auch von Ihrer Seite kommen könnte, oder?
Ja, dieses Angebot gibt es auch auf unserer Sonderseite zu Corona. Da sind verschiedene Tools aufgezählt, die man eben nutzen kann in der Lehre. Das war tatsächlich einer der meistgeklickten Blog-Einträge ganz am Anfang der Pandemie.
Das heißt, die Studierenden müssen dann auch wiederum selber schauen, wo sie solche Informationen herbekommen, oder gehen sie auch, ich sag mal so, als Angebot, als Supermarktangebot in Anführungsstrichen, auf die Studierenden zu?
Wir gehen weniger auf Studierende zu, wir haben aber Studierende in unserer Community. Das heißt, es gibt eine Zukunfts-AG von Studierenden, das sind die Digital Changemaker, die wiederum sind auch vernetzt an den Hochschulen. Das heißt, es gibt Angebote im Hochschulforum Digitalisierung für Studierende, sich auch zum Thema digitale Lehre zu vernetzen. Die Hochschulen selbst, ich denke, das sind schon die richtigen Ansprechpartnerinnen, entsprechende Hochschulen, die Beratungsstellen dort, um solche Informationen auch weiterzuteilen. Natürlich kann man auf Informationen von uns zurückgreifen, da auch drauf verweisen. Das ist natürlich toll. Die Studierenden selbst werden sich ja wahrscheinlich eher an der eigenen Hochschule informieren wollen.
Herr Alt, wie verbreitet ist die Information, dass es dieses Hochschulforum Digitalisierung gibt und dass man sich dort bedienen kann, sozusagen als Lehrende genauso wie für die Studierenden?
Wir wissen, dass unsere Mitgliedshochschulen das nutzen und verweisen immer wieder auch regelmäßig auf diese Informationsmöglichkeit. Es ist in den letzten Jahren zum Glück eine Vielzahl von Foren entwickelt worden, in denen man sich austauschen kann. Ich will auch nochmal verweisen auf das Forum Hochschullehre hoch N, wo ein entsprechend intensiver Austausch gepflegt wird. Also das ist schon bekannt, aber es liegt dann am Ende auch an der eigenen Hochschule jeweils, dass man diese Initiativen auch benennt und dass man die Lehrenden mit einem gewissen Maß an Verbindlichkeit auch in diese Richtung lenkt. Also natürlich ist das alles immer noch im Rahmen des Freiwilligen, aber ich finde, man muss dann auch erwarten, dass diejenigen, die lehren, sich weiterentwickeln, weiter qualifizieren und dass da der Impuls auch von denen kommt. Manche Hochschulen machen das ja so, dass sie bei Neuberufungen auch eine entsprechende Lehrqualifizierung festlegen, die in bestimmten turnusmäßigen Abständen stattfinden muss. Ich finde das sehr richtig. Ich glaube, da brauchen wir auch noch mehr an Verbindlichkeit. Es gibt da so eine gewisse Scheu, die sehr alt ist, sehr traditionell, dass man um Gottes Willen nicht hineinregiert in die Lehre. Das ist ja auch gut. Wir haben schließlich im Grundgesetz die Freiheit der Lehre verankert. Das ist ein hohes und ganz, ganz wichtiges Gut. Aber Verbesserung der Lehre sollte schon auch ein gemeinsames Anliegen sein. Und da eine gewisse, sagen wir mal, Erwartungsperspektive zu haben, das wäre für die Hochschulen generell wichtig. Also ich glaube, die Informationen sind da, aber die Frage ist, wie werden sie wirklich von den Individuen genutzt?
Frau John aus Lüneburg hat bei uns angerufen. Ich grüße Sie, Frau John.
Hallo.
Ich lese hier, dass Sie ein Praxissemester an der Universität geleitet haben. Ist das richtig oder selber daran teilgenommen haben?
Ich war sozusagen Praxispartnerin in dem Projektseminar. Mhm. Und zwar einmal im Sommersemester sowie jetzt im laufenden Wintersemester. Und habe aber früher sehr lange diese Projektseminare, die sich auszeichnen, dass sie eben draußen in der Realwelt stattfinden, dass sie mit Praxispartnern zusammen stattfinden, geleitet tatsächlich auch. Und genau, man würde ja jetzt meinen, in Corona ist es wahnsinnig schwierig, gerade in dem Bereich so Umweltwissenschaften, Nachhaltigkeitswissenschaften, dass die Studierenden rausgehen können, dass sie mit Menschen zusammenarbeiten und mit denen tatsächlich Lösungen finden für Probleme. Und ich fand das ganz erstaunlich dieses Jahr. Ich hatte zwei Gruppen, einmal von der Leuphana Universität Lüneburg und einmal aktuell von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, die es schaffen, trotz dieser Situation ganz, ganz toll in die Praxis rauszugehen. Ich bin jetzt in der Stadt Bolzenburg, bin dort sozusagen, darf mit diesen Studentinnen zusammenarbeiten. Und die kommen her, die führen also virtuell, führen Interviews. Die eine Gruppe hat Post-Corona-Szenarien für die Kleinstadt entwickelt, hat in der gesamten Metropolregion Hamburg Menschen interviewt und hat versucht, diese Ergebnisse dann zusammenzuarbeiten, analysieren und wieder zurückzutragen in die Praxis.
Und das alles online?
Und das alles online, mit mir sozusagen als lokaler Unterstützung, mit Kontakthilfe zu anderen Menschen, zu anderen Praxispartnern, Bürgermeistern und so weiter, Vorsitzende von Verbänden und Vereinen. Und die andere Gruppe, die kümmert sich vor allem um die Gestaltung eines klimafitten Stadtparks. Und die hat es geschafft, ein partizipatives Format, also ein Bürgerbeteiligungsformat zu entwickeln, das Corona resilient ist, widerstandsfähig ist, sodass die Kernfamilie oder alleine Personen spazieren gehen können und Ideen sammeln können, diese zurückspielen können an die Stadtverwaltung, sodass wir sozusagen weiterarbeiten können mit diesen Lösungen. Und wir den Kontakt zu den Bürgern nicht verlieren, weiter im Klimaschutz, Klimaanpassung arbeiten können. Ich arbeite dort in so einem Projekt und die Studentinnen aber diese super besondere Erfahrung dieses Praxissemesters, dieses Projektseminars, wo sie einfach ganz andere Kompetenzen lernen, auch nochmal abgesehen von normalen Seminaren, dass sie die einfach diese Chance trotzdem haben, obwohl sie in einem gerade in einer so verzwickten Lage sind. Es ist wirklich erstaunlich und total spannend, wie gut die sind in der Selbstorganisation, wie unterschiedlich diese Hochschulen umgehen mit, was sie denen bereitstellen, also auch an Tools, aber auch was die für eine neue Form an Online-Kollaboration, Kompetenzen lernen, wie gut die umsichtig miteinander umgehen, auch in der Sprache, in der Kommunikation, auch mit Praxispartnern, weil man einfach viel mehr Zeit braucht für alles. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen, ein tolles Jahr, mal so als positive Note.
Ja, das ist schön, dass Sie uns sowas Positives zurückmelden. Ich danke Ihnen, Frau John, dass Sie sich gemeldet haben. Wenn Sie jetzt noch Ihre Erfahrungen mit uns austauschen möchten, tun Sie das gerne unter der Telefonnummer 00 800 44 64 44 64 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de und wir rufen Sie, wenn Sie Ihre Telefonnummer geben, sehr gern zurück. Jeder muss sich schon selbst auf den digitalen Weg machen. Das habe ich bisher mitgenommen von dem, was wir gehört haben von Lehrenden, aber auch von Lernenden. Herr Lipfert, wir haben eingangs darüber gesprochen, wie sehr Sie schon sozusagen Ihr Lehrerzimmer als ein Studio schon sozusagen nutzen. Jetzt haben wir aber auch gehört, dass Server beispielsweise schlapp machen, nicht leistungsfähig genug sind, dass es da Anlaufschwierigkeiten gibt. Also wie ist das mit der Infrastruktur bei Ihnen an der Uni? War das unproblematisch von Anfang an?
Also da würde ich sehr gerne auch gleich was zu sagen. Ich würde vielleicht noch so einen Punkt aufgreifen. Es wurde gesagt, dass natürlich Informationen wichtig sind, weil dieses Hochschulforum Digitalisierung zum Beispiel uns hilft. Das finde ich super. Es ist sicherlich auch ganz wichtig, dass natürlich irgendwie jeder Einzelne eine Bereitschaft haben muss. Da muss ich sagen, finde ich, kann ich jetzt vor allem über meine Fakultät zwar nur reden, aber da fand ich das erstaunlich, wie hoch da die Bereitschaft war von Studierenden und auch Lehrenden, sich da einzubringen. Ein Aspekt, der mir noch fehlte, zum Teil scheitert es natürlich auch an Geld. Ne? Und ich kann Ihnen sagen, es ist erstaunlich schwierig, Geld aufzutreiben für irgendwelche digitalen Lernformen. Also da würde ich mir schon wünschen, dass es manchmal vielleicht irgendwie so eine Art projektbezogene Förderung gibt oder so eine Art Venture Capital, wenn man was ausprobieren will. Also auch schon vor Corona habe ich auch schon viel digitale Medien eingesetzt und das ist immer erstaunlich schwierig, das zu finanzieren. Mhm. Und also da würde ich mir zum Teil auch mehr Support wünschen. Und generell mit der Infrastruktur muss ich natürlich sagen, also wie ich jetzt schon so eingangs sagte, also mein Fazit des Umganges jetzt so in der konkreten Pandemie, muss ich sagen, ist sehr positiv. Wie ich gerade gesagt habe, ich finde, da haben sich viele Leute sehr pragmatisch, sehr ambitioniert eingebracht. Man muss natürlich, wenn man kritisch sein will, schon sagen, dass insgesamt Deutschland, was die Digitalisierung angeht, nicht so gut aufgestellt ist. Und das fällt uns jetzt, salopp gesagt, ein bisschen auf die Füße. Ja. Also zum Beispiel, klang ja auch schon an, Server überlastet. Wir haben vielerorts immer noch kein vernünftiges Internet. Zum Teil sogar mitten in München, ja, was ja durchaus eine Großstadt ist. Auch ansonsten, was so modern Campus-Management heißt. Das ist also alles von der Bewerbung zur Einschreibung, zum Belegen von Kursen, zum Generieren eines Transkripts, zum sozusagen Diplom dann ausdrucken, sage ich mal. Auch da muss man sagen, sind die Tools in Deutschland zum Teil wirklich Jahre hinterher. Also ich habe selber zum Beispiel in den USA promoviert. Da war schon vor 15 Jahren, war das zum Teil weiter, als wir es jetzt hier sind. Ja. Hm. Und das ist also sicherlich, das war schon ein Problem vor der Pandemie, das hat jetzt mit Corona eigentlich gar nichts zu tun. Aber natürlich, diese Schwächen treten jetzt stärker zutage, dass zum Beispiel manche Prozesse noch komplett mit Papier laufen über die Hauspost. Und jetzt ist halt die Hauspost zu, weil wir Lockdown haben und auf einmal merken wir, es wäre eigentlich gut, wenn das alles digital ginge.
Hm. Also die Universitäten müssten da eigentlich auch noch mal stärker auf Vordermann gebracht werden, digital. Herr Alt von der Hochschulrektorenkonferenz kommt ja schon lange die Forderung nach einer Digitalisierungspauschale für die Universitäten. 92 Euro pro Studierenden im Jahr, das sollen ungefähr 270 Millionen Euro im Jahr sein. Sehen Sie da Chancen, dass Sie jetzt von diesen ganzen Fördertöpfen, die es ja im Moment gibt, da jetzt auch noch mal was extra abbekommen?
Also ich habe die Hoffnung, dass das so ist und ich werde auch nicht nachlassen, diese Forderung zu stellen. Herr Lipfert hat das sehr gut beschrieben, finde ich, und ich nehme die Vorlage mal auf. Wir haben insgesamt eine Infrastruktur, die passabel ist im Verhältnis zu den Schulen besser, aber die weitaus davon entfernt ist, wirklich optimal zu sein. Und deswegen müssen wir etwas tun. Wir müssen etwas tun, um Lizenzerwerb zu sichern. Wir müssen etwas tun, um die permanente Weiterbildung, aber auch um die flexiblen Lösungen zu ermöglichen, die gerade eben auch genannt worden sind, als ein Mittel der Wahl, mit dem man wirklich wirklich eine gute virtuelle Lehre organisieren kann. Daran hapert es und dafür brauchen wir eine regelmäßige Unterstützung. Und wenn die nicht kommt, dann werden wir auch immer wieder an Grenzen unserer Kreativität stoßen. Denn gute Lösungen hängen auch von den technischen Formen der Ermöglichung ihrer Umsetzung ab. Ansonsten bleiben sie nur theoretisch gute Lösungen. Das darf nicht sein. Und ich will auch noch einen anderen Punkt nennen. Wir brauchen auch eine Verstärkung bei der Digitalisierung der Hochschulverwaltung. Und im heutigen Unterrichtssystem ist das eng miteinander verzahnt. Im Bachelor, im Master ist die Administration des Prüfungswesens eine ganz wichtige Voraussetzung für die Zufriedenheit der Studierenden, für die effiziente Organisation der Studienabläufe in der Lehre. Und ohne eine digital ausreichend ausgestattete Verwaltung wird auch da immer wieder vieles nicht so laufen, wie wir uns das wünschen. Und die Weiterbildung will ich ausdrücklich hervorheben. Wir brauchen gute Coaches, wir brauchen gute Tools, damit die Lehrenden in diesem von mir vorhin beschriebenen Prozess des permanenten sich weiterqualifizierens auch ordentlich vorwärts kommen. Allein dafür ist dieses Geld dringend notwendig. Und im Augenblick habe ich so den Eindruck, dass man beim BMBF, also unserem Bundesministerium, da eher auf die Länder verweist. Die Länder wiederum sagen, naja, wir tun einzeln was, aber da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Niveaus. Es gibt Länder wie Hessen oder Nordrhein-Westfalen, in großem Umfang aktuell in die Digitalisierung investieren. Andere wie Niedersachsen oder auch östliche Bundesländer tun weitaus weniger. Also da gibt es ein ganz großes Qualitätsgefälle, wiederum auch der Fluch unseres Föderalismus. Das kennen wir auch in anderen Fällen. Und das darf nicht sein, dass das auf dem Rücken der Hochschulen ausgetragen wird. Dieses Gefälle darf nicht sein und darum brauchen wir diese Pauschale.
Mhm. Herr Alt, werden Sie eigentlich der Politik, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Rapport auch liefern der vergangenen Monate, also Lehren, die Sie ziehen aus der Corona-Zeit, der Distanzlehre, sage ich jetzt mal?
Ja, genau, das werden wir tun, Frau Köster. Wir haben ein 10-Punkte-Papier in Arbeit, in Rücksprache mit den Hochschulen auf der Basis einer sehr validen empirischen Untersuchung, die vor allen Dingen eben Themen anspricht, wie ist die Rechtssicherheit beim Lizenzenerwerb gegeben, sind die technischen Infrastrukturen ausreichend, die Weiterbildungspotenziale ausgenutzt und ermöglicht das System auch eine permanente Weiterentwicklung. Das schließt auch das Prüfungswesen ein. Funktionieren virtuelle Prüfungen, was brauchen wir da noch? Das sind nicht nur immer materielle Unterstützungen, das kann auch mal immaterielle Unterstützung sein. Wir brauchen, denke ich, in allen 16 Bundesländern geeignete Verordnungen, die Online-Prüfungen sicherstellen und in einen wirklich rechtsstabilen Raum einführen. Das ist bisher nur in Bayern der Fall, wo es solche eine Verordnung gibt, anderswo nicht. Also wir werden mit einer solchen 10-Punkte-Liste im Ausgang des Winters aufwarten und dann die Politik auch adressieren damit.
Herr T. fragt, er schreibt uns, die Fernuniversitäten haben doch, was Digitalisierung angeht, sehr großen Erfahrungsschatz. Könnte man von denen nicht profitieren?
Ja, das kann man sicherlich, wobei der Plural schon ein bisschen ambitioniert ist. Wir haben vor allem die Fernuniversität Hagen. Die hat natürlich uns da einiges voraus und wir haben da auch durchaus natürlich auf immer wieder einen intensiven Erfahrungsaustausch zurückgreifen können. Das ist ganz selbstverständlich. Also insofern nutzen wir diese Potenziale auch bereits aus.
Jetzt begrüße ich eine Kunststudentin aus Norddeutschland. Was haben Sie uns denn zu berichten?
Ja, moin. Ich wollte mal eine Gegenperspektive schildern. Und zwar wurde beispielsweise aufgrund des Kunststudiums natürlich unsere Uni keinen einzigen Tag geschlossen. Wir hatten immer Zugang und das birgt natürlich auch viele Möglichkeiten und ist eine große Möglichkeit und ein großes Geschenk für uns Studierende, in so einer Lage weiter Kunst schaffen zu können, da ja die Kunst auch irgendwie prädestiniert ist, in Krisensituationen zu wirken. Allerdings aufgrund der anhaltenden Situation wird jetzt natürlich auch mehr und mehr Druck auf uns ausgeübt, würde ich mal so sagen, aufgrund der Tatsache, dass natürlich jetzt die Jahresausstellung wieder ansteht, die wird nicht verschoben, sprich wir müssen trotzdem ganz normal produktiv sein, vor Ort sein. Den ProfessorInnen wird es freigestellt, ob sie sich online oder vor Ort treffen wollen. Den WerkstattleiterInnen leider nicht. Die haben eine Anwesenheitspflicht sozusagen, auch wenn sie selber im älteren Alter sind, kurz vorm Ruhestand stehen, wird das auch stichprobenartig kontrolliert. Und ja.
Mir fällt dazu noch eine Frage ein. Gab es denn da genügend Platz oder wie konnten Sie sonst die Schutzverordnungen einhalten?
Ja, also die die maximale Anzahl an Personen in einem Raum wurde begrenzt. Also beispielsweise in unserem Studio sind das dann 9 Personen. Und zum Beispiel bei der Jahresausstellung oder Absolventenausstellung im September war das dann auch so, dass es Ein- und Auslasskontrollen gab und da waren dann maximal nur 750 Personen im Gebäude erlaubt. Also es wurde schon teilweise begrenzt. Es herrscht auch eine Maskenpflicht. Wir haben Desinfektionsmittel, also das Hygienekonzept besteht und ist auch meiner Meinung nach vertrauenswürdig. Wir tragen uns am Eingang ein, wieder aus. Bisher waren wir auch ziemlich glücklich damit. Mittlerweile ist es allerdings aufgrund dieser anhaltenden Situation schon so, dass wir uns fragen, wie es weitergeht. Und
sind die Tore noch geöffnet an der Uni oder dürfen Sie jetzt nicht mehr hin? Ja, sind noch weiterhin.
Sind offen und manche ProfessorInnen treffen sich auch, zum Beispiel mit 15 Personen dann in einem Raum. Mhm. Und zwar mit Maske, aber teilweise hat man schon das Gefühl, dass wir uns in einer sehr großen Blase bewegen. Also gerade wenn es dann etwas voller wird zu Seminaren, fragt man sich hin und wieder schon, ob das denn so alles nicht etwas verrückt ist.
Hm. Danke, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Herr Alt, wie ist das an anderen Universitäten? Ich meine, Kunst, zumindest wenn es die bildende Kunst angeht, ist das natürlich, wenn es nicht gerade Videokunst ist, man ist darauf angewiesen, so eine Art Atelier auch zu haben. Gibt es auch andere Universitäten, die noch ihre Türen geöffnet haben?
Also ich freue mich über den Bericht der Kommilitonin. Das ist ein gutes Beispiel, das zeigt, dass es eben individuelle Lösungen gibt und geben muss, gerade für den künstlerischen Bereich. Das gilt ja auch für die Musik. Da ist es noch schwieriger, weil da eben Abstandsregeln gelten müssen, die zum Teil die Ausübung der Musik dann wiederum erschweren oder verunmöglichen. Also meine Erfahrung, unsere Beobachtung, es hängt sehr stark ab von der Größe der Hochschule. Je kleiner eine Hochschule ist, desto leichter sind auch individuelle Möglichkeiten gegeben. Bei den großen Universitäten, denken Sie nur mal Köln, mit Studierendenzahlen deutlich hin, jenseits der 60.000, auch die großen Universitäten in München, Berlin zählen natürlich dazu, da ist das schwierig. Die Großvorlesungen finden nicht statt, aber auch schon bei den Laborübungen muss man sehr, sehr differenzierte Logistik entwickeln, damit man die Gruppenteile trennt und dass man sicherstellt, dass es keine Ansteckung gibt. Mein Eindruck ist, es gibt eine enorme Vielfalt von der Komplettschließung bis hin zu individuellen, gerade in dem Bereich der Naturwissenschaften, Technikwissenschaften, auch notwendigen Lösungen einer gewissen maßvollen Präsenz, Praxis ist alles da. Das ist also nicht so, dass wir da pauschale Praktiken haben. Und das wird sicherlich auch in Zukunft, ich denke, im Sommersemester sich nochmal so ähnlich gestalten.
Frau Schmitz, wenn Sie das so gehört haben, Sie als Germanistikstudierende in München, hätten Sie sich das irgendwie auch ein bisschen gewünscht, dass Sie vielleicht doch das eine oder andere Präsenzseminar gehabt hätten?
Also ich bin ehrlich gesagt erstmal ein bisschen erstaunt über die Erfahrung meiner Kommilitonen im Norden, weil sowas habe ich bisher noch gar nicht gehört. Und ich hätte mir es ehrlich gesagt ja definitiv auch gewünscht. Ich kann aber auch total einsehen, dass es gerade einfach nicht möglich ist. Und ich komme soweit auch damit klar. Ich bin noch irgendwie dazu in der Lage, meine Hausarbeiten zu schreiben. Ich komme nicht an alle Literatur, wenn die Bibliotheken geschlossen sind. Das ist in Ordnung, ich kann damit leben. Aber ich habe durchaus Freunde, die zum Beispiel Medizin oder andere technische Sachen studieren. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die Medizin studiert, die lernt Intubieren über Videos. Und da frage ich mich dann schon, wie das sein kann, dass es dann irgendwie solche Unterschiede auch gerade in Deutschland gibt, dass es einerseits irgendwie funktioniert, andererseits nicht. Oder andere Freunde, die zum Beispiel Hochschulpraktika in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen absolvieren müssen, die nicht machen können, weil gerade in der Präsenz natürlich nichts geht und die deshalb ihr Studium noch weiter verlängern müssen. Da finde ich es einfach unglaublich unfair, dass es solche Unterschiede gibt und dass teilweise Studierende einfach unglaublich benachteiligt werden, auch dadurch, manche rum wieder nicht.
Also große Unterschiede, das haben wir eben von Herrn Alt auch gehört und damit natürlich auch Ungerechtigkeiten, Herr Alt. Ne? Ja. Also dass dann einige vielleicht einfach ihr Studium verlängern müssen, weil es eben anders nicht geht im Moment. Bräuchte es denn vielleicht nicht irgendwie so eine Art, digitale Strategie für alle Hochschulen oder kann man das nicht umsetzen?
Ja, da kann man wieder nur auf die Freuden des Föderalismus verweisen und die schönen Nebenwirkungen, die es da gibt. Es gibt auch hier eine Diversität der Lösungen. Es gibt Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, die haben die Regelstudienzeit verlängert. Das ist schon sehr früh am Beginn der Pandemiekrise. Andere haben das nicht getan. In Berlin werden Prüfungen verschoben und es gibt Optionen auch, dass die Prüfungen dann nachgeholt werden. Prüfungen, die nicht bestanden werden, werden als nicht bestanden gewertet und können ohne Probleme wiederholt werden. Also da gibt es sehr tolerante Lösungen. Da gibt es wiederum andere Länder, wo das nicht so ist. Ich stimme dem Befund zu. Es ist sehr uneinheitlich. Ich wünschte mir da auch eine einheitlichere Strategie. Auch da wollen wir als Hochschulrektorenkonferenz unseren Beitrag leisten und auswerten, welche Nebenwirkungen hat es gegeben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Studierenden weiterhin in einer schweren sozialen Situation sind. Viele haben ihre Finanzierungsmöglichkeiten verloren, wenn sie kein BAföG erhalten und nicht von ihren Eltern unterstützt werden können. Das heißt, da haben wir natürlich auch nochmal eine Notlage. Der Nothilfefonds des BMBF reicht bei weitem nicht aus, das halbwegs zu balancieren. Also allein deswegen müssen wir, glaube ich, hier sehr, sehr großzügig verfahren, damit die Studierenden nicht in die Situation kommen, ihr Studium abzubrechen.
Kennen Sie, Frau Schmitz, in Ihrem Umfeld Studierende, die tatsächlich jetzt auch in große Schwierigkeiten geraten sind und das Studium erstmal ruhen muss?
So extrem tatsächlich nicht, aber ich kenne durchaus einige, die ihr Studium wirklich einfach um Semester verlängern mussten oder eben gezwungen waren, das relativ schnell durchzuziehen, gerade auch wegen BAföG und weil ihnen irgendwie die finanziellen Mittel auch ausgehen. Also es wurden ziemlich kreative Lösungen gefunden, so habe ich das Gefühl und das vor allem auch bei den meisten meiner Kommilitonen. Also ich würde sagen, die Leute, die irgendwie umdenken mussten und ihre Pläne ändern, das waren nicht irgendwie die Einzahl oder Einzelfälle, sondern es ging eigentlich fast allen so, dass Spontanität gefordert war und Flexibilität vor allen Dingen.
Ulrike Held hat sich noch bei uns gemeldet. Frau Held, Sie sind Dozentin am Institut für Psychologie. An welcher Universität?
Nee, ich bin Dozentin am Institut für Psychotherapie, also postgraduale Ausbildung. Wir bilden analytische Psychotherapeuten, Kinder, Jugendliche und für Erwachsene aus. Mhm. Und wir haben uns seit letztem Jahr im März damit beschäftigt, wie wir Online-Lehre anbieten können und haben mindestens 30 Anbieter ausprobiert, um irgendetwas zu finden, was datenschutzkonform ist. Das ist sehr schwierig. Also das, was datenschutzkonform ist, läuft oft sehr schlecht, was die Leitungen angeht, die Verbindungen angeht. Wir haben eine Datenschutzbeauftragte im Institut, die das auch kann, sozusagen mit dem ganzen Online-E-Learning. Und die da sehr dahinterher ist, dass wir auch wirklich den Anforderungen entsprechen. Aber es gibt keine wirklich gute Lösung, wenn wir Fallseminare anbieten wollen.
Das heißt, Ihnen ist die Sicherheit nicht groß genug. Genau. Also Zoom wird ja, glaube ich, jetzt sehr breit angewandt an den Universitäten, aber nicht nur dort. Das ist Ihnen dann auch nicht sicher genug?
Das ist nicht sicher genug, weil das sozusagen aus einem Drittland kommt, aus den USA. Wir stehen im Moment in Verhandlungen auch mit Zoom darüber, aber es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Vielleicht hat Frau Wagner dann noch einen Tipp für Sie oder wie man da vorgehen kann auch.
Ich finde, das, was Sie gerade angesprochen haben, das Thema Verhandlungen direkt mit Zoom, gutes Stichwort. Das heißt, da gegeben ist es nochmal zu gucken, wie können die deutschen Hochschulen hier geschlossener auftreten und direkt an solche Anbieter herantreten, beziehungsweise welche anderen Lösungen, die gegebenenfalls auch selbst auf eigenen Servern gehostet werden können, wie beispielsweise Big Blue Button, kommen noch in Frage. Also das heißt auch hier mehr Kooperation und Zusammenarbeit der Hochschulen auch auf strategischer Ebene in Verhandlungen mit solchen Anbietern wäre gegebenenfalls eine Lösung.
Das ist eine gute Idee, das werde ich nochmal anregen, weil wir auch mit der Internationalen Psychoanalytischen Universität zusammenarbeiten. Da kann man das auch nochmal zusammen gucken.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Wagner, kann sich Frau Held auch bei Ihnen natürlich kundig machen und da um Unterstützung bitten.
Sie kann sich gerne an uns wenden und wir werden gerne gucken, welche Expertinnen wir dort auch benennen können für Fragen zu diesem Thema. Gerne.
An wen wende ich mich dann sozusagen? Wo schreibe ich hin?
gerne direkt an mich. Meine E-Mail-Adresse finden Sie auch online.
Ich glaube, da konnten wir dann schon mal einen Schritt weiterhelfen. Danke, dass Sie sich gemeldet haben, Frau Held. Und jetzt gehen die letzten Minuten auf den Sendeschluss zu. Und ich würde gerne noch mal hören von Herrn Lipfert. Sie haben eben die USA angesprochen, wo alles ja, das wird ja immer oft genannt. In den USA ist man viel weiter, was Digitalisierung angeht, auch bei der Lehre. Jetzt mal auf unser Land transformiert. Was ist denn realistisch? Was könnte sich tatsächlich ändern jetzt in der nächsten Zeit auch, ich sag mal, jetzt im nächsten Sommersemester auch?
Ja, also erstmal möchte ich eine Sache vielleicht noch sagen. Wir hatten in Deutschland auch Glück im Unglück. Also gerade im Vergleich zu den USA. Zum einen, dass nämlich der Shutdown der erste hier in die Semesterferien fiel. Ja, in vielen anderen Ländern, darunter auch die USA, war das mitten im Semester. Da gab es dann zum Teil freitags eine E-Mail, ab Montag bitte alles online. Da hatten wir es noch etwas besser. Und eine andere Sache, die eben auch schon so ein bisschen angeklungen ist, Pläne ändern. Da sind jetzt die USA zum Teil natürlich in einer Riesenschwierigkeit mit ihren hohen Studiengebühren. Weil da also Studierende vor der Frage stehen, soll ich jetzt 30.000, 40.000 Euro dafür bezahlen, ein Jahr lang Online-Vorlesungen mir anzuhören. Da haben wir eigentlich in Deutschland tatsächlich also einen großen Vorteil. Insgesamt, was so die Digitalisierung der Abläufe an der Hochschule angeht, denke ich, sind die USA tatsächlich zum Teil weiter. Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, es gibt große Unterschiede innerhalb der USA. Es gibt so die Unis, von denen man auch hier immer wieder hört, so die Top-Unis, aber es gibt natürlich auch viele, viele kleinere Unis, es gibt auch viele öffentliche Unis.
Herr Lipfert, die Musik im Hintergrund signalisiert bedeutet, uns, es geht jetzt wirklich zum Ende zu.
Nein, also vielleicht so als kleinen Ausblick, ich denke, manche Sachen werden digital bleiben. Ich denke, wir haben auch alle dabei jetzt viel gelernt. Und vielleicht so ein bisschen ein Aspekt aus der Physik. Man muss manchmal einfach Experimente machen und leider ist es auch in der Physik so, viele Experimente scheitern und manche gelingen dann aber spektakulär. Und ich glaube, wir werden also sicherlich ein paar Sachen hier sehr positiv draus mitnehmen.
Dankeschön, Herr Lipfert. Wir müssen zum Ende kommen. Herr Professor Jan Lipfert, Biophysiker an der LMU München war das. Er war dabei und ist auch Prodekan der Fakultät Physik. Viktoria Schmitz, Germanistikstudierende an der LMU, hat heute mitdiskutiert. Professor Peter-André Alt, der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, war dabei. Und Barbara Wagner, Programmmanagerin beim Hochschulforum Digitalisierung, hat auch mitgewirkt. Und wir haben gesprochen heute, geübt in digitaler Lehre, wie die Universitäten die Corona-Krise bewältigen. Am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster.